Sie hören Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.R. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt. Folge 7. Mein Name ist Claudia Schinske. Hoffmann führte in Berlin ein angenehmes Leben, das aber auch von Fleiß und Arbeitsdisziplin geprägt war. Beruflich hatte er eine gesicherte Position als Kammergerichtsrat. Und in der verbleibenden freien Zeit widmete er sich seinen künstlerischen Projekten. Das gesellige Leben kam trotz all dieser Verpflichtungen nicht zu kurz. Vielleicht sah Hoffmann den berühmten Schauspieler Ludwig de Friant schon 1815 in der Rolle des Franz Mohr in Schillers Theaterstück »Die Räuber« im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Hoffmann war sicher interessiert, de Friant einmal persönlich auf der Bühne zu erleben, sodass er sich für die Vorstellung eine Eintrittskarte gekauft haben wird. De Friant gab mit dieser Rolle seinen Einstand in Berlin, wofür er viel Beifall erhielt. Spätestens 1816 müssen sich Hoffmann und de Friant auch persönlich kennengelernt haben, da sie seit dieser Zeit auch schriftliche Nachrichten austauschten. Vermutlich kamen beide im Schauspielhaus miteinander ins Gespräch, weil Hoffmann nun durch die Uraufführung seiner Zauberoper Undine oft dort anzutreffen war. Beide wurden unzertrennliche Freunde und kehrten regelmäßig im Weinlokal Luther und Wegner am Gendarmenmarkt ein. Das Lokal Luther und Wegner gibt es noch immer am Gendarmenmarkt. Allerdings befindet es sich heute an einer anderen Stelle als zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und zwar an dem Ort, an dem Hoffmanns Wohnhaus an der Ecke Taubenstraße, Charlottenstraße stand. Dass Hoffmann und de Friant regelmäßig in diesem Lokal bei einem Glas Champagner oder Punsch anzutreffen waren, sprach sich schnell herum. Bald kamen interessierte Besucher dorthin, um die beiden an ihrem Stammplatz, oft auch mit weiteren Gästen, in geselliger Runde zu erleben. Hoffmann und de Friant wurden so zu einer Art Sehenswürdigkeit in Berlin. In der im 19. Jahrhundert bekannten Zeitschrift »Die Gartenlaube« wurde berichtet, während der Wein im Glase seine Perlen warf, sprudelten diese beiden eng verschwisterten Naturen ihren Geist hervor und entluden die elektrischen Funken ihres Witzes in gegenseitiger Berührung. Da sowohl der Schauspieler mit seiner Frau als auch das Ehepaar Hoffmann am Gendarmenmarkt wohnten, waren beide Freunde auch Nachbarn. So schrieb Hoffmann an de Friant beispielsweise folgende Einladung, die er durch einen Boten überbringen ließ.
Da sehr heiteres Wetter ist, vor dem keine böse Laune aufkommt, glaube ich mit Recht, dass wir beide, die wir seit 2365 Jahren kein gescheites Wort unter vier Augen geredet haben, heute mit Nutzen zusammen frühstücken können.
Zu Hoffmanns engen Freunden, die sich oft gemeinsam trafen, gehörten darüber hinaus Adelbert von Chamisso, Friedrich de la Motte Fouquet, David Ferdinand Korev, Karl Wilhelm Contessa und Julius Eduard Hitzig. Chamisso fehlte eine Zeit lang in diesem Kreis, da er eine Weltreise unternahm. Nach seiner Rückkehr wurde der Freundesbund neu begründet. Das erste Treffen, wieder mit Chamisso, fand am 14. November 1818 statt. Nach dem katholischen Heiligenkalender ist der 14. November der Tag des heiligen Serapion von Algier, der nun zum Namensgeber für den Freundeskreis wurde. Fortan nannten sie sich deshalb die Serapionsbrüder. Hitzig berichtete, dass man sich einmal in der Woche zum geselligen Miteinander traf, um eigene literarische Texte vorzulesen, die die Anwesenden dann miteinander besprachen. Auch Gäste konnten von den Teilnehmern mitgebracht werden. Im gleichen Jahr machte der Verleger Georg Reimer den Vorschlag, Erzählungen Hoffmanns in zwei Bänden zu publizieren, die bereits verstreut in Taschenbüchern oder Zeitungen veröffentlicht waren. Für die beiden Bände sollte Hoffmann noch weitere, neue Erzählungen schreiben. In Rücksprache mit dem Verleger wurde vereinbart, die Erzählungen in eine Rahmenhandlung einzubinden. Literarische Vorbilder hierfür sind beispielsweise Platons Gastmahl oder das Dekameron von Boccaccio. In Hoffmanns Rahmenhandlung trifft sich ein literarisch interessierter Freundeskreis, so wie im realen Leben, um sich Geschichten zu erzählen und über das Gehörte zu sprechen. In Anlehnung an seinen Freundeskreis nannte Hoffmann die beiden Bände zudem die Serapionsbrüder. Ob die literarischen Figuren der Rahmenhandlung mit Hoffmanns Freunden übereinstimmen, steht jedoch nicht zweifelsfrei fest, denn die literarischen Figuren haben abweichend von seinen eigenen Freunden andere Vornamen erhalten. Hoffmann beschreibt in der Rahmenhandlung der Serapionsbrüder auch sein sogenanntes serapiontisches Erzählprinzip, bei dem die Verbindung zwischen Realität und Fantastik betont wird, wodurch das Unheimliche ins Alltägliche hineinwirkt. Im wirklichen Leben fanden die Teilnehmer des Literarischen Bundes der Serapionsbrüder aber auch zu anderen Gelegenheiten zusammen. Aus Anlass seines Geburtstags schrieb Hoffmann im Januar 1819 an Chamisso:
Recht herzlich bitte ich Sie, teuerster Freund, morgen den 24. Januar mit einem frugalen Abendbrot bei mir vorlieb zu nehmen. Fouquet, Hitzig, Neumann, vielleicht auch der Friant sind bei mir. Es ist mein Geburtstag. Jede andere Einladung, die Sie für morgen erhalten haben, wird kraft dieser für ungültig erklärt.
In seiner Biografie gibt Julius Eduard Hitzig auch Einblicke in die Arbeitsweise seines Freundes Hoffmann als Schriftsteller. Um seinen Erzählungen ein realistisches Kolorit zu verleihen, las Hoffmann gern Sachliteratur aus den verschiedensten Bereichen. Hitzig schreibt, dass er außer den größten Dichtern fast nur trockene Bücher las, in denen er die benötigten Fakten fand. Hoffmann nannte dieses Verfahren sich imprägnieren. Wie aber bekam Hoffmann diese Informationen für seine Erzählungen? Er besaß eine eigene Bibliothek, die nach seinem Tod versteigert wurde. Das Auktionsverzeichnis blieb erhalten und gibt Auskunft über die Bücher, die er besaß. Seine Bibliothek war nicht sehr umfangreich. Neben belletristischer Literatur finden sich beispielsweise auch Bücher über Philosophie, Religion, Geographie, Architektur oder Malerei. Um sich darüber hinaus zu informieren, nutzte Hoffmann gern Leihbüchereien. Direkt am Gendarmenmarkt befand sich die Leihbücherei Kralowski. Hatte Hoffmann keine Zeit, um persönlich in die Bibliothek zu gehen, so schickte er einen Boten mit einem Brief dorthin, um etwas zu bestellen. Die Erzählung Signophomica spielt beispielsweise in Rom. Eine Reise nach Italien hatte Hoffmann nie unternommen. Er fragte daher den Leihbibliothekar an, ob er eine Reisebeschreibung über Italien habe. Auch über Rom wünschte sich Hoffmann eine konkrete Beschreibung, damit er sich in den Straßen und Plätzen der Stadt orientieren konnte. War das Gewünschte vorhanden, wurden die Bücher durch einen Boten direkt in Hoffmanns Wohnung geliefert. Hatte er die Bücher gelesen und brauchte sie nicht mehr, konnte er sie durch einen Boten auch wieder zurück in die Bibliothek schicken. Aber auch seine Freunde erhielten Anfragen, wenn der Leihbibliothekar Kralowski Hoffmanns Wissensdurst nicht stillen konnte. Sein Freund Adelbert von Chamisso war Naturforscher und Schriftsteller. Im November 1818 stellte ihm ein Bote folgende Nachricht von Hoffmann zu.
Verehrtester Weltumsegler und berühmter Naturforscher, bitte mir gefälligst folgende Auskunft zu geben. Gehören die sogenannten Wickelschwänze zum Geschlecht der Affen oder nicht vielmehr der Meerkatzen? Wie heißt wohl unter dem Geschlecht der Wickelschwänze eine besondere Art, die sich etwa durch besondere Hässlichkeit auszeichnet, mit dem linnäischen Namen oder sonst? Ich brauche eben einen solchen Kerl. Wollten Sie, verehrtester Freund, nur das Erforderliche hierunter bemerken. Guten Morgen.
Im Herbst 1819 änderten sich Hoffmanns berufliche Aufgaben noch einmal grundlegend. Nun sollte er nicht mehr in Kriminalsachen, sondern in politischen Strafsachen als Richter ermitteln. Was war geschehen? Im Frühjahr des Jahres 1819 hatte der Student Karl Ludwig Sand den Dramatiker und Schriftsteller August von Kotzebue ermordet. Kotzebues Theaterstücke waren beim Publikum beliebt und wurden daher häufig aufgeführt. Seit 1817 arbeitete er auch als Generalkonsul für den russischen Zaren. Diese Tatsache wurde von seiner Popularität als Bühnenautor zunächst verdeckt. Kotzebue beobachtete vor allem die studentische Bewegung in Deutschland, die sich gemeinsam mit zahlreichen Professoren für Freiheit, ein geeintes Deutschland und eine deutsche Verfassung einsetzten. Die Studenten hatten sich in Burschenschaften zusammengeschlossen. Regelmäßig schrieb Kotzebue über seine Beobachtungen Berichte an den russischen Zaren. Viele der Studenten hatten im Krieg gegen Napoleon und die französische Besatzung gekämpft, dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt und sich so auch Hoffnungen auf mehr politische Mitsprache gemacht. Nach den Befreiungskriegen waren die Monarchen jedoch damit beschäftigt, ihre eigene Macht zu erhalten. Politische Zugeständnisse an die Studenten wollten sie nicht machen. Die Bewegung der Studenten geriet ins Stocken. Die Enttäuschung war groß. Schließlich wurde einer der Briefe Kotzebues mit einem politischen Bericht an den russischen Zaren abgefangen und in einer Zeitung veröffentlicht. Vielleicht wurde der Student Karl Ludwig Sand dadurch auf Kotzebue aufmerksam. Sand gehörte der Gruppierung der Unbedingten an. Die Unbedingten waren eine radikale Splittergruppe der Burschenschaften, in der auch über Mordgedanken an Vertretern des herrschenden Systems gesprochen wurde, ohne aber konkrete Taten zu planen. In dieser Burschenschaft radikalisierte sich Karl Ludwig Sand und steigerte sich in seinen Hass gegen Kotzebue. Er war ein Einzeltäter, der mit niemandem über seine Mordabsichten sprach. Schon Monate vor der Tat begann er sich gründlich vorzubereiten. Er besuchte sogar einen Anatomiekurs, um sicherzustellen, dass der geplante Mord gelingt. Schließlich fuhr er nach Mannheim, verschaffte sich Zutritt zur Wohnung August von Kotzebues und erstach ihn im Beisein seiner Frau und seiner Kinder mit einem Messer. Die Herrschenden waren alarmiert, die Angst vor einer Revolution groß. Die Behörden hatten nun einen Grund, gegen politisch Andersdenkende vorzugehen. Dem amtierenden preußischen Polizeiminister Kamptz kam es dabei nicht so sehr darauf an, konkrete Straftaten zu ermitteln, sondern Menschen mit anderer Gesinnung zu verhaften. Haftbefehle wurden auch ausgestellt, wenn keine konkreten Beweise vorlagen, sondern nur ein vager Verdacht bestand. Jeder konnte jeden beschuldigen und denunzieren. Auf Veranlassung des preußischen Königs wurde im Kammergericht eine Kommission für sogenannte demagogische Umtriebe gegründet. Zu dieser Kommission gehörten neben Hoffmann noch weitere Richter des Kammergerichts. Ihre Aufgabe bestand darin, juristische Begründungen zu schreiben, um die Verhaftungen zu legitimieren. Im Sommer 1820 schrieb Hoffmann an seinen Freund Hibbel:
Gerade in jener Zeit wurde ich zum Mitkommissarius bei der Untersuchung der sogenannten demagogischen Umtriebe ernannt. Wie du mich kennst, magst du dir wohl meine Stimmung denken, als sich vor meinen Augen ein ganzes Gewebe heilloser Willkür, frecher Nichtachtung aller Gesetze, persönlicher Animosität entwickelte. Dir darf ich nicht erst versichern, dass dem hirngespenstischen Treiben einiger junger Strudelköpfe Schranken gesetzt werden mussten, umso mehr als jenes Treiben auf die entsetzlichste Weise ins Leben zu treten begann. Aber stattdessen traten Maßregeln ein, die nicht nur gegen die Tat, sondern gegen Gesinnungen gerichtet waren.
Minutiös bemühte sich Hoffmann, in seinen juristischen Voten die Unschuld der Inhaftierten nachzuweisen. Die übrigen Richter der Kommission am Kammergericht standen hinter Hoffmann. Mit ihren richterlichen Voten konnten sie sich gegen den Polizeiminister Kampz aber nicht durchsetzen. Die Inhaftierten blieben trotz richterlichen Freispruchs im Gefängnis. Hoffmann wollte diese Situation nicht länger mittragen. Er bemühte sich, von seinen Aufgaben in der Untersuchungskommission entbunden zu werden. Erst im Sommer 1821 wurde ihm das Ausscheiden aus der Kommission gestattet. Nun hatte er wieder Zeit, sich seinen literarischen Projekten zu widmen. Im Herbst des gleichen Jahres begann er die Erzählung, das Märchen vom Meister Floh, niederzuschreiben. In dieser Erzählung tritt auch der Hofrat Knarrpanti auf, dem Hoffmann in humoristischer Weise Züge des Polizeiministers Kampz verlieh. Die literarische Figur Knarrpanti bekundet beispielsweise, wenn der Verbrecher erst inhaftiert wurde, würde sich das Verbrechen schon von selbst finden. Die juristische Willkür fand noch eine Steigerung. Hoffmann zitierte auch eine Stelle aus den Untersuchungsakten, was ihm aber eigentlich nicht erlaubt war. Ein junger Jurist, der wegen demagogischer Umtriebe verhaftet worden war, hatte in sein Tagebuch notiert: Heute war ich leider mordfaul. Dieser Satz findet sich wortwörtlich auch in Hoffmanns Erzählung »Das Märchen vom Meister Floh«. Polizeiminister Kampz hatte diese Textstelle mit einem Rotstift im beschlagnahmten Tagebuch angestrichen und vermerkt, der junge Jurist habe nur an diesem Tag keine Lust zum Morden gehabt. An allen übrigen Tagen aber schon. Im Zusammenhang des Tagebuchs gelesen bedeutete die Stelle aber nur, dass der junge Mann an diesem Tag keine Lust zum Arbeiten hatte. Schon während des Schreibens berichtete Hoffmann bei Luther und Wegner im Weinhaus über sein neues literarisches Projekt. Schnell sprach es sich in Berlin herum, dass bald eine Erzählung von Hoffmann im Druck erscheint, in der der Polizeiminister Kampz karikiert wird. Das hörte auch der vollkommen humorlose Polizeiminister Kampz selbst, der seine Spione überall hatte. Daraufhin veranlasste er eine richterliche Untersuchung gegen Hoffmann. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hoffmann die ersten Kapitel des Manuskripts schon nicht mehr in Händen, sondern an den Verleger zum Druck gesandt, wo sie nun beschlagnahmt wurden. Hoffmann versuchte zu relativieren. Im Januar 1822 schrieb er an seinen Verleger:
Das Ganze beruht auf einer niederträchtigen Spionage und Klatscherei. Mir Übelwollende hatten nämlich bei einem Gespräch über den Meister Floh an einem öffentlichen Ort mir abzuhorchen geglaubt, dass das Buch Aktenstücke der Kommission der demagogischen Umtriebe enthalten würde. Denken Sie sich den heillosen, tollen Unsinn. Es ist mir unbegreiflich, dass das Polizeiministerium nur einigermaßen darauf eingegangen ist.
Nach Entfernung der Knarrpanti-Episode konnte mit dem Druck des Manuskripts der Erzählung das Märchen vom Meister Floh begonnen werden. Das juristische Verfahren gegen Hoffmann blieb jedoch in der Schwebe. Es wurde bereits über eine Strafversetzung nachgedacht, sodass er Berlin hätte verlassen müssen. Hoffmann wurde erneut krank. Aus welchem Grund er krank wurde, kann aus heutiger Sicht nicht mehr eindeutig festgestellt werden. Obwohl die genaue Diagnose nicht bekannt ist, wird vermutet, dass er an Leberzirrhose oder Tuberkulose litt. Vermutlich vertrug er aufgrund der geschwächten Gesundheit die öffentlichen Turbulenzen wegen seines neuen Buches nicht. Möglicherweise hatte er infolgedessen einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten. Zur Diagnose eines Schlaganfalls würde zumindest passen, dass seine Gliedmaßen plötzlich gelähmt waren. Nicht umsonst sagt man bei einem schwerwiegenden Lebensereignis, man sei vom Schlag getroffen worden. Im Februar 1822 ließ Hoffmann seinem Verleger folgende Zeilen zukommen.
Die abscheuliche Geschichte mit dem Floh hat mich aufs Neue ins Krankenbett geworfen.
Hoffmann musste im Bett bleiben und konnte seine Manuskripte nicht mehr selbst schreiben. Seine literarischen Texte diktierte er nun seiner Frau, die Polin war und sich mühte, so gut es ging, das Gehörte in deutscher Sprache zu Papier zu bringen. Letztlich wurde ein Krankenwärter eingestellt, dem Hoffmann zugleich seine Gedanken diktierte. Sein Freund Hitzig half abschließend, diese Texte so zu korrigieren, dass sie gedruckt werden konnten. Im März 1822 erhielt Julius Eduard Hitzig von Hoffmann folgende Zeilen.
Ich habe gestern den völligen Schluss des Märchens diktiert. Aber nun ist mir Himmelangst, dass man dem Schluss doch vielleicht die Schwäche des kranken Autors anmerken möchte. Sie, bester Freund, sind der Einzige, zu dem ich meine Zuflucht nehmen kann. Schenken Sie mir morgen Nachmittag ein Stündchen Ihrer freilich kostbaren Zeit, um die Reinschrift in jener doppelten Hinsicht durchzusehen. Verlassen Sie mich diesmal nicht in arger Schwulität. Noch immer bin ich matt und elend. Noch einmal verlassen Sie mich nicht.
Auf dem Krankenbett arbeitete Hoffmann unermüdlich an seinen literarischen Vorhaben fort. In der Erzählung des Vetters Eckfenster kommt ein junger Mann zu seinem kranken Vetter zu Besuch. Der kranke Vetter ist ein Schriftsteller, der in einer Wohnung unter dem Dach in einem Eckhaus lebt. Gemeinsam schauen sie aus dem Fenster der Wohnung hinab auf ein buntes Markttreiben in der Tiefe. In der Mitte des Marktplatzes befindet sich das kolossale Theatergebäude. Die Leserschaft konnte durch diese Hinweise das soeben von Schinkel erbaute Theater am Gendarmenmarkt wiedererkennen. Die Aussicht aus dem Fenster eröffnet ein Panorama, das durch den Fensterrahmen eine Begrenzung erhält und zugleich innen und außen voneinander trennt. Die geschilderte literarische Situation lehnt sich sehr stark an Hoffmanns eigener Lebensrealität an, die durch seine Erkrankung geprägt war. Im Wesentlichen wird die Erzählung durch den Dialog der beiden Vettern bestimmt. Der Besucher ist zunächst vom Menschengewimmel in der Tiefe verwirrt. Ein Fernglas schafft Abhilfe, indem nun einzelne Ausschnitte des Markttreibens beobachtet werden können. Jede der insgesamt 12 geschilderten Marktszenen wird darüber hinaus durch eine andere Farbe charakterisiert. Einen roten Schal beispielsweise oder ein gelbes Tuch. Der alte Vetter erzählt erdachte Geschichten über Menschen, die er durch das Fernrohr auf dem Marktplatz beobachtet und lässt sich dabei durch die äußeren Erscheinungen der Personen inspirieren. Der junge Besucher kann aus dem Gewimmel der Großstadt erst einmal keinen eindeutigen Sinn konstruieren. Ihm erscheint der Markt wie ein vom Wind bewegtes Tulpenbeet. Der alte Vetter bemüht sich, seinem jungen Besucher das genaue Sehen und Beobachten eines Schriftstellers zu vermitteln. Zank und Streit beobachten die beiden Zuschauer aus ihrem Fenster nur am Rande. Dieser Streit wird von anderen Marktteilnehmern sofort geschlichtet. In seiner Erzählung lässt Hoffmann den alten Vetter sagen, dass es im Volk einen Sinn für die zu erhaltende Ordnung gibt. Zudem hätte er die Beobachtung gemacht, dass das Volk nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon und die französische Fremdherrschaft an äußerlicher Sittlichkeit gewonnen habe. Die Äußerung des alten Vetters kann als weitere literarische Antwort Hoffmanns gegen die polizeiliche Willkür gedeutet werden, die aus Angst der Herrschenden vor dem Volk und dessen Forderung nach mehr politischer Mitbestimmung entstanden war. In einem weiteren Brief im März 1822 lässt Hoffmann seinem Verleger folgende Zeilen zukommen.
Noch bin ich elend, das heißt der Körper. Der Geist nicht, der ist frisch und stark, aber ich kann nicht schreiben. Denke ich auch alles auf das Lebendigste.
Trotz der Bemühungen seiner Frau und seiner Freunde konnte sich E.T.A. Hoffmann von seiner Krankheit nicht mehr erholen. Er verstarb am 25. Juni 1822 im Alter von nur 46 Jahren. Sein Erbe aber bleibt unvergessen und seine Werke werden noch immer von Lesern, aber auch von Musikliebhabern auf der ganzen Welt geschätzt. Hoffmanns Frau Mischer hat ihn um 37 Jahre überlebt. Als Frau eines Juristen war sie nicht berufstätig, so wie es in damaliger Zeit üblich war. Das Erbe musste sie ausschlagen. Hoffmann verdiente als Kammergerichtsrat und Autor zwar gut, gab das Geld aber stets großzügig wieder aus, so dass er sogar eine größere Summe an Schulden hinterließ. In die Pensionskasse hatte er sich noch nicht eingekauft, so dass auch an eine Witwenrente nicht zu denken war. Schließlich erhielt Hoffmanns Frau eine Gnadenpension vom preußischen Staat in Höhe von 200 Talern jährlich. Die Pension war sehr knapp bemessen und dürfte unter Berücksichtigung damaliger Lebensumstände kaum ausgereicht haben, um alle notwendigen alltäglichen Ausgaben zu bezahlen. In der geräumigen Wohnung am Gendarmenmarkt in Berlin konnte sie nicht mehr bleiben, da diese Wohnung für sie allein zu teuer geworden war. Sie entschied sich, wieder nach Polen zurückzukehren, wo sie 81-jährig in Schlesien verstarb. Damit endet dieser Teil meiner Podcast-Reihe. Das Impressum und weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und freue mich auf Sie zu meiner nächsten Folge. Sie hörten Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.R. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt, Folge 7. Es sprachen Holger Fuchs und Claudia Schinske. Idee und Musik Claudia Schinske.